Es ist wirklich toll, da zu sein, Gottesdienst zu feiern. Heute wirklich das Lied gebastelt, Let It Rain. Es hat geströmt in Regen. Es ist toll, dass wir da sind. Heute ist Familiengottesdienst und ich freue mich auf die Gemeinschaft auf danach. Und ich habe ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Es geht ein bisschen in die Kategorie von letzter Woche, wo der Hans gesagt hat, Gemeinde gesund nach innen, stark nach außen. Und es geht heute auch um die Kategorie gesund nach innen. Und das ist wirklich mein und unser aller Anliegen, dass wir gesund sind und dass sich dadurch echt starke Kraft entfalten kann. Und ich möchte Ihnen auch noch beten. Ich danke dir, Vater, für diesen besonderen Abend. Ich preise dich, dass du in unserer Mitte bist. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, den Vater, und den du gesandt hast, Jesus Christus, zu erkennen, dass du uns hilfst, dass er, Jesus Christus, alle Ehre bekommt, dass er verherrlicht wird, dass er groß gemacht wird und dass er all den Ruhm und die Ehre bekommt, was ihm zusteht. Wir preisen dich, Jesus Christus, und danken dir, Heiliger Geist, dass du Ohren schenkst zu hören, Augen zu sehen, was dein Wort sagt, in Jesu Namen. Amen. Mein Thema heute lautet entgegengesetzt. Und das ist ein ganz starkes Wort, entgegengesetzt. Es ist ungefähr so, wie wenn du einen Magnet nimmst, und ich weiß nicht, jeder von euch hat das sicher schon gemacht, da gibt es Plus und Minus, und wenn du das versuchst zusammenzubringen, es ist fast unmöglich. Es ist sogar physikalisch unmöglich, aber es ist eigentlich, wenn du schaffst, Plus und Minus zusammenzubringen, das heißt, ein Magnet ist zu schwach. Aber wenn wir eigentlich den Magnet sechs Magneten hätten, dann wäre es unmöglich, Plus und Minus miteinander zu verbinden. Und es muss in unserer menschlichen Natur geben, was vor allem das Gegenteil immer einen Reiz findet. Ich erlebe das zurzeit gerade mit unserer Tochter. Wenn du sagst, sag bitte Mama, Papa, sag mal bitte Papa, Mama, nicht so schnell, dann geht es noch schneller. Und das Lustigste war diese Woche, vor allem nach dem Essen hat die Eva oft so einen Energieschub, dass sie dann durch die Wohnung läuft und lacht und richtige Gaudi hat. Und irgendwie ist sie dann draufgekommen, dass sie oft den Mund und mit Zunge machen kann. Eva, Mund zumachen, einen Mund zumachen. Keine Chance, dass sie den Mund zumacht. Aber die Lösung war dann, Eva, mach den Mund ganz weit auf, mach die Zunge weit raus. War der Mund schon wieder. Und wie gesagt, das fängt ganz klein an, ist aber geht ganz ins hohe Alter, dass das sein muss. Ja, ihr müsst gut. laut reden, genau. Und wie gesagt, es muss etwas im Menschen sein, was dieses Entgegen wirklich auslöst. Und es ist ja tatsächlich so, dass uns die Bibel darüber informiert und wir finden es immer wieder, dass Gott die Menschen in Gruppen einteilt. Und es hat jetzt nichts damit zu tun, dass er sie abschreibt oder in Kategorien, sondern die Bibel gibt uns Offenbarung, wie Gott die Menschen sieht. Und eine der ersten großen Gruppen, wie Gott die Menschen sieht, der Teilung in Tod und in Lebendig. Wir wissen davon, dass von Gott, er ist das Leben, alles Leben kommt von ihm. Sammeln, dann müssen wir das aber auf den Aufnehmen-Kanal. Danke.
Wo waren wir? Ah ja, genau. Bei den Gruppen. Tod und lebendig, genau. Das muss er warten. Das leuchtet schon mal. Ich kann es aber mit denen auch weitermachen. Jetzt. Genau, Einteilungen waren wir. Ihr seid voll bei mir, gell? Tod und Leben. Das Interessante ist, dass diese Einteilung oft nicht mit der Einteilung von den Menschen übereinstimmt. Und zwar, es war schon bei Adam und Eva, als Gott gesagt hat, als sie von dieser Frucht essen, dann werden sie sterben, wissen wir, als der Sündenfall passiert ist, dass Adam und Eva nicht per Knopfdruck umgeflogen sind, sondern das, was passiert ist, erstens, der Sterbeprozess in ihrem Körper hat begonnen, aber allen voran gibt uns die Bibel Offenbarung, dass ihr Geist gestorben ist. Das heißt, was die Bibel als tot und lebendig unterscheidet, ist vielleicht was anderes, wie die Menschen sagen. Man kann auch die Unterscheidung machen, vielleicht zwischen natürlich und gläubig. Weil die Bibel sagt, der natürliche Mensch vernimmt nichts von Gott. Aber durch den Glauben an Jesus werden wir von Neuem geboren und haben nun wieder Gottes Geist, der was in uns lebendig wird. Und wir sind sozusagen vom Tod in das Leben übergegangen. Wir haben die Gruppe gewechselt. Und wie geht es, dass du gläubig wirst? Es geht, dass du Jesus aufnimmst. In Johannes 1,12 heißt es, all jenen, die Jesus aufnehmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. All denen, die an ihn glauben. Das heißt, an ihn zu glauben, heißt Jesus anzunehmen. Ihn anzunehmen als Herrn, als Erlöser, dass er am Kreuz für deine Sünden gestorben ist. Wenn du das machst, gehst du vom Tod ins Leben über. Du bist lebendig. Du bist ein Christ, du bist ein Gläubiger. Und dann ist interessant, dass Gott auch die Gläubigen und die Christen unterteilt. Und über das möchte ich heute im besonderen Fall reden. Weil obwohl jeder Christ die gleiche Quelle des Lebens hat, schaut das Leben von uns so unterschiedlich aus. Obwohl wir die gleiche Wiedergeburt haben, obwohl wir den gleichen Herrn haben, den gleichen Heiligen Geist, die gleiche Taufe, das gleiche Wort Gottes. Und trotzdem schaut jeden unser Leben anders da aus. Und wie ist es möglich, dass zwei Menschen, die was wiedergeboren sind, doch ihr christliches Leben so unterschiedlich leben? Und jetzt reden wir natürlich immer nur über die anderen, weil die anderen, die sind jetzt nicht da. Aber ich muss auch bei mir anfangen und auch bei dir. Wie ist es in meinem Leben? Wie kann es sein, dass in meinem Leben es so unterschiedlich ist? Da ist eine Seite, diese große Seite in unserem Leben, in meinem Leben, die will Gott gefallen, die will nach Gottes Wort leben, die will gehorsam sein, die will alles geben zur Ehre von Jesus. Und dann gibt es da einen anderen Teil in uns, das, was sich danach lebt, den eigenen Verlangen zu erfüllen. Ein Teil, der was die Begierden des alten Lebens wieder hervorholen möchte. Und oft wird dann die einfache Lösung angeboten, dass gesagt wird, ja, die Menschen oder die Gläubigen, was das haben, das sind nicht richtige Christen. Weil wärst du richtiger Christ, dann hättest du das nicht. Aber das ist nur eine sehr einfache Erklärung, die was die Wort Gottes in dem Maße nicht gibt. Wir werden später, was die Bibel dazu sagt, lesen. Weil im Endeffekt kann nur Gottes Urteil sprechen, wer erlöst ist und wer gläubig ist. Ich kann das nicht über dich sagen und du kannst es nicht über mich sagen. Schlussendlich wird Gott Ende des Tages am Richterstuhl sein Urteil sprechen, wer vom Leben in den Tod übergegangen ist. Und ich sage, für unseren Teil ist es sehr schwierig, das endgültig zu entscheiden, wer ist jetzt wirklich Christ und wer ist jetzt wirklich gläubig. Aber nur viel das größere Problem ist, wenn du es so urteilst, hast du auch ein Problem mit deinem Leben und ich mit meinem Leben. Weil welche Sünde ist groß genug, dass du sagst, jetzt bin ich noch gläubig oder jetzt bin ich nicht mehr gläubig? Welche Sünde ist groß genug, dass du sagst, okay, jetzt bin ich nur errettet, aber wenn ich so weit gehe, dann bin ich nicht mehr errettet. Wenn du immer zwischen schwankst und Leute urteilst zwischen errettet, nicht errettet, gläubig, nicht gläubig und du das Urteil über andere sprichst, dann wirst du auch dieses Urteil mit dir sprechen. Und das Resultat davon ist, dass du keine Heilsgewissheit hast, dass du Verdammnis hast und dass du immer noch die Angst hast, dass du verloren gehst. Und all das passt nicht zusammen, dass Gott sagt, dass er uns auserwählt hat vor Beginn der ganzen Welt. Er hat uns vorherbestimmt, vor Grundlegung der Welt. Und jetzt möchten wir sagen, an dem Tag jetzt sind wir mal errettet und an dem Tag sind wir nicht. und er einen Plan gemacht hat vor der Grundlegung der Welt über dein Leben. Und dann möchte dein Leben so groß sein, um diesen ewigen Plan Gottes zu durchkreuzen. So groß ist mein Glaube nicht. Aber die Bibel gibt uns sehr wohl eine Erklärung für diesen Zwiespalt. Weil dieser Zwiespalt geht nicht über gläubig oder nicht gläubig. Sondern die Bibel erklärt, dass in dem Gläubigen, in dem Christen sind zwei Naturen. Und darüber möchte ich heute reden. Es ist die Natur von Adam, die sündige Natur, und es ist gleichzeitig die neue geistliche Natur von Jesus Christus. Es ist Fleisch und es ist Geist. Und da möchte ich lesen in Galater 5, 17. Da stehen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Boah, das ist so, so krass und powerful und wirklich wert, dass man jetzt da ins Detail geht. Der erste Punkt ist, dass Paulus das an Gläubige schreit, an die Galater. Es wird im Galaterbrief kein einziges Mal erwähnt, dass die Galater verloren gehen, dass sie was falsch gemacht haben. Es wird einmal im Galater geschrieben, dass sie vom Glauben abfallen, oder genau gesagt, dass sie aus der Gnade fallen, weil sie wieder zum Gesetz zurückkehren. Aber er hat es in keinem Zusammenhang mit der Sünde erwähnt. Was er aber sehr wohl gemacht hat, dass er diese Christen erinnert hat über die zwei Naturen, die zwei Wesen, was in jedem Gläubigen sind. Und da gibt es das Fleisch, begehrt gegen den Geist auf. Begehren ist ein sehr starkes Wort. Es ist viel mehr als wollen, sondern es ist wirklich ein Wollen mit Leidenschaft. Es ist ein Wollen, ein fast dagegen anringen. Aber nicht nur das Fleisch begehrt gegen den Geist, sondern auch andersherum, der Geist in dem gleichen Maße begehrt auch gegen das Fleisch. Das heißt nicht nur einseitig, dass das Problem, dass nur das Fleisch begehrt, sondern auch der Geist in dem anderen Maße. Und dann sagt uns der Heilige Geist, denn diese sind einander entgegengesetzt. Die beiden kannst du nicht zusammenbringen. Es ist wie Plus und Minus. Die beiden sind konträr, sind nicht miteinander vermischbar. Es gibt dazwischen kein Mischmasch, sondern es ist entweder das Fleisch in dir aktiv oder es ist der Geist in dir aktiv. In den verschiedenen Gewichtungen dazwischen. Und dann eigentlich die große Tragik, aber auch die große Erlösung, damit ihr nicht tut, was ihr wollt. Und warum Erlösung? Weil du jetzt Erkenntnis hast. Und diese Erkenntnis hilft dir, denn das Volk Gottes geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Weil es gibt viele aufrichtige Christen und Gläubige und junge Gläubige, die was errettet werden, was befreit werden, was Sündenvergebung erleben, die was Durchbrüche erleben. Aber die immer noch erkennen, dass in ihrem Inneren ein anderes Wesen ist. Und da ist oft viel Verdammnis und da ist viel Verzweiflung. Aber das Wort Gottes bestätigt sie durch unser aller Erlebnis, was wir haben, dass in uns noch eine alte Natur aktiv ist. Und Gott weiß davon Bescheid. Er ist nicht enttäuscht von dir. Er erwartet auch nicht mehr von dir, was du tragen kannst. Er weiß genau, wer du bist, was dich beschäftigt und mit welchen alten Lasten du zu kämpfen hast. Und er ist nicht überrascht. Und er ist auch nicht enttäuscht. Und es ist so wichtig, dass du das in dir festmachst, dass es da nicht geht um errettet oder unerrettet, sondern da geht es um Geist und da geht es um Fleisch. Und wir werden jetzt ein bisschen noch mehr ins Detail gehen, was das alles bedeutet. Wir lesen als nächstes 1. Korinther 3, 1, 4. Weil genau auf diesen Hinweis zwischen Fleisch und Geist lesen wir immer wieder in den Briefen. 1. Korinther 3, 1 bis 4. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich. In diesem Vers bekommen wir jetzt ein bisschen mehr Informationen, was es mit diesem Fleischlichen aufzutun hat. Weil da heißt es, dass mit fleischlich auch gleichzusetzen ist mit unmündig. Es wird da dieser Begriff verwendet, Unmündiger in Christus. Und dann wird das schöne Beispiel gebracht mit Milch und Fleisch. Wo er sagt, ich habe euch Milch zu trinken zu geben, weil ihr noch nicht imstande wart, feste Speise aufzunehmen. Und dieser Vers ergibt uns einen Einblick, dass Gott sieht, dass wir in einem Wachstumsprozess sind, als Kinder Gottes. Weil, wie der Hans gesagt hat, dass die Erlösung, was Jesus Christus vollbracht hat, ist vollkommen. Aber wie sich das ausdrückt, lesen wir davon, dass da ein Wachstumsprozess ist. Da gibt es diese Stufe von Unmündigen, wo es Milch braucht, und da heißt es, dass es feste Speise gibt und zum Schluss, dass es Fleisch, also dass es in anderen Übersetzungen heißt, der Worte der Gerechtigkeit. Und das Interessante ist, dass dieser fleischliche Wandel wird auch bezeichnet mit nach Menschenweise, menschlich. Das heißt, fleischlich ist gleich auch menschlich. Und das heißt, Gott ruft uns in ein höheres Leben als dieses menschliche Leben. Weil oft sagt man, ja, ich bin halt so. Ja, das ist halt beim Menschen normal. Aber was beim Menschen nicht normal ist, oder was beim Menschen normal ist, ist bei Gott nicht normal. Er hat uns gerufen in ein höheres Leben, in ein geistliches Leben, wo diese menschlichen Standards nicht mehr gelten. Und der nächste Vers, was ich lesen möchte, in Hebräer 5,12, geht in die gleiche Richtung, aber wir erfahren wieder mehr. Hebräer 5, denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wow. Dass du wachst in deinem christlichen Vers. Weil alt wird man automatisch. Aber Reife kommt nicht automatisch durchs Alter. Man erlebt es auch im Natürlichen. Es gibt viele alte Menschen. Aber die Reife ist oft deckt sich nicht mit diesem Alter. Weil das Alter, das kommt automatisch. Das ist bei jedem gleich. Das kann niemand stoppen. Aber dass du reif wirst, hängt nicht automatisch mit dem zusammen, dass du einfach groß wirst, sozusagen, dass du wächst. Und das ist so eine wichtige Information, was wir da erhalten. Weil es ist im Natürlichen ist es oft nur eigentlich verständlich, aber oftmals ist es nicht bewusst. Aber das bedeutet, dass du und ich einen entscheidenden Beitrag zu dieser Reife haben. Weil er sagt, während ihr der Zeit nach schon Lehrer sein solltet, seid ihr immer noch, habt es immer noch nötig, die Anfangsgründe des Glaubens zu legen, über die Basics zu reden, immer noch Milch, obwohl ihr eigentlich schon Lehrer sein solltet und selbst feste Speise aufnehmen, damit ihr andere wieder lehrt. Und so möchte ich sagen, dass zusammenfassend, wir hören also, der fleischliche Mensch ist ein Christ, der durch Glauben an Jesus ein Kind Gottes geworden ist. Das heißt, der fleischliche Christ, der ist im richtigen Verhältnis zu Gott. Er hat aber nicht in Besitz genommen oder auch all die Vorrechte, was ihm als Kind Gottes zustehen, in Anspruch genommen. Der fleischliche Christ hat auch den Heiligen Geist empfangen, aber er ist gedämpft und betrübt, dass er nur in beschränktem Maß Macht und Herrlichkeit auswirken kann. Der fleischliche Mensch ist durch die Wiedergeburt erneuert. Er ist immer noch ein Kind, ein Unmündiger in Christus. Es ist so, wie dass der Tisch des Herrn, er wäre voll gedeckt mit leckerer Speise. Aber er hat immer noch notwendig, dass er Milch trinkt. Der fleischliche Mensch lebt teilweise für Christus und teilweise für sich selbst. Er versucht, in zwei verschiedenen Reichen zu leben. In dem irdischen versucht er zu leben, in der himmlischen, und beides gelingt nicht. Es ist ein extrem jammervoller Zustand. Es ist ein Leben gekennzeichnet durch Niederlage, durch Entmutigung. Du möchtest überall dabei sein, bist aber nie richtig dabei. So ungefähr wie in der Offenbarung steht, du bist weder heiß noch kalt. Wärst du wenigstens in der Welt voll oder wärst du wenigstens voll im Reich Gottes. Aber dieser fleischliche Christ, dieser fleischliche Mensch ist in einem extrem jammervollen Zustand der Niederlage, von Versagen, die dann auch in Verzweiflung führt. Und diese Verzweiflung hat in Graden und teilweise, denke ich, jeder von uns erlebt. Ich stehe jetzt nicht hier und sage, okay, sondern ich zeige auf mich. Denn selbst Paulus hat diesen Zustand erlebt und wir lesen davon in Römer 7, 24. Wir haben heute nicht die Zeit, aber es ist ein ganz interessantes und wichtiges Kapitel, wo es das ganze Kapitel darum geht, wie Paulus genau diesen Zustand beschreibt zwischen Fleisch und Geist. Und er endet dann mit diesem einen Vers in 24. Fangen wir vielleicht bei 23. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten vor dem Leibe des Todes? Ich elender Mensch. Und das ist eigentlich die Zusammenfassung vor all dem, was ihr davor erwähnt habt. Es ist ein elendiger Zustand. Wie kommen wir jetzt aus dem raus, okay? Halleluja! Raus! Ich hoffe, dass jedem bewusst geworden ist, was für ein jammervoller Zustand das ist. Ich habe das nicht jetzt gesagt, um jemanden irgendein schlechtes Gefühl zu machen, sondern ich möchte euch verdeutlichen, welch für ein jammervoller Leben das ist. Und dass Gott uns ruft in ein Leben im Geist. Und dass es mehr als möglich ist. Und das Erste, was ich sagen möchte, das Leben heraus aus dem Fleisch, es passiert nicht durch Kampf. Ich möchte da lesen in Matthäus 26, 52. Da spricht Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert wieder in seinen Ort, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durch Schwert umkommen. Es war das Begegnung, wo Jesus abgeführt worden ist zur Kreuzigung und Petrus sein Schwert gezogen hat. Und da sagt er, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durch das Schwert umkommen. Und dieses Vers hat jetzt nicht nur die Situation beschrieben, sondern hat auch eine tiefere Wahrheit. Denn wer zum Schwert greift, wird auch durch Schwert umkommen. Das heißt, wenn du in den Kampf ziehst gegen das Fleisch, dann wirst du durch diesen Kampf auch selbst umkommen. Und noch viel mehr, wäre es auch dann eine Erlösung, die was von dir abhängig ist. Das würde eigentlich bedeuten, wenn wir durch Kampf und durch Anstrengung das Fleisch überwinden müssen, könnte irgendjemand sich rühmen und sagen, ich habe es geschafft. Ich habe der Erlösung noch etwas zugetan. Ich habe noch etwas dazugeholfen. Aber diesen Ruhm wird sich Jesus mit niemandem teilen. Und je mehr du versuchst, gegen das Fleisch anzukämpfen, desto mächtiger kommt es wieder zurück. Denn wer das Schwert zieht, wird durch das Schwert umkommen. Und ich weiß nicht, ob du zu diesem Zustand in dein Leben gekommen bist oder vielleicht noch nicht. In diese elendige Sackgasse, wo du merkst, dass dein Kampf ist unmöglich. Dass der Kampf gegen das Fleisch, dass du es nicht schaffst, das Fleisch mit Fleisch zu besiegen. Versteht ihr das? Und so ist der Startpunkt für ein Leben im Geist, ist aufzugeben. 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 Denn durch die Aufgabe bekommt der Heilige Geist die Möglichkeit, dass er dieses Werk in unserem Leben macht. Der zweite Punkt ist, er kommt durch Erkenntnis. Du musst Bescheid wissen über diese Zusammenhänge. Du kannst sagen, ja Daniel, das ist jetzt so für Bibel und theologische Begriffe, aber es ist, wie gesagt, es ist durch Mangel der Erkenntnis, dass das Volk Gottes zugrunde gibt. Wenn du nicht weißt, was in dir innen los ist und die Bibel informiert uns darüber, dann bist du dem hilflos ausgelöst. Hilflos. Aber das Wort Gottes ist uns zu geben zur Erbauung, zur Zurüstung, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk. Und da möchte ich jetzt lesen 7,25, das ist der Vers, was nach dem elendigen Menschen kommt. In 24 haben wir gelesen, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und jetzt 25, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also diene ich noch selbst dem Sinn, dem Gesetz Gottes und mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes und mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Paulus, seine Antwort auf seine Verzweiflung, was er gehabt hat, dass er ein elendiger Mensch ist, dass er verloren ist in diesem Leib des Todes. Sein erster Schritt aus dem heraus war, das anzuerkennen. Anerkennen. Da innen war noch nicht die Lösung. Er hat es nur anerkannt, dass in drinnen, in ihm, zwei verschiedene Gesetze wirken. Es ist das eine Gesetz Gottes, das, was Gott gefallen möchte. Und es ist das andere Gesetz der Sünde, des Todes. Und der erste Schritt von Paulus war, das anzuerkennen. Vor Gott zu stehen und ich erkenne es an. Ich sehe es, das ist da in mir. Ich tue nicht so, als hätte ich das nicht. Als würde es so eine Person geben. Es bedeutet, ehrlich zu sein und zu sagen, diese beiden Naturen, die sind in meinem Leben. Ich habe es noch nicht ausgesucht, ich will es nicht. Eigentlich will ich es loshaben, aber es ist da. Und das macht uns alle gleich. Das macht uns alle gleich. Und vielleicht ist der andere mal ein bisschen schön angezogen oder der andere bekommt manchen Sachen nicht so zusammen, aber das macht uns alle gleich. Und egal, was wir uns vormachen, Freiheit beginnt, dass ich mich hinstelle und sage, ja, dieses Wesen des Fleisches, dass ich egoistisch bin, dass ich nach meinem Verlangen lebe, dass ich Begierden habe, das ist in mir drinnen. Weil der nächste Vers, das wir dann lesen, 7,25 ist der letzte Vers im Kapitel 7 und dann kommt Römer 8,1. Und das ist jetzt der richtige Kontext, endlich für diesen Vers, was wir so oft lesen. Weil das ist dieser Vers, der heißt, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Also gibt es jetzt für die, die in Christus Jesus sind, keine Verdammnis. Da heißt es noch nicht, dass diese sündige, fleischliche Natur weg ist. Die ist immer noch da. Aber trotzdem beginnt es, dass wir sagen können, ja, die ist da, aber in Jesus Christus hat er Vorsorge getroffen für meine sündige Natur. Er hat sie am Kreuz mitgenommen und hat mich erlöst von diesem Leib des Todes. Und das lesen wir dann auch im Vers 3. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Dass dem Gesetz unmöglich ist, war unmöglich aus eigener Kraft, aus menschlicher Anstrengung Gott zu gefallen, weil wir kraftlos waren, weil wir Verkaufte waren, weil wir Sklaven der Sünde. Hat Gott gemacht, indem er seinen Sohn geschenkt hat. Seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches. Er hat sich gleich gemacht mit dir. Es war deine Sünde und meine Sünde, mein Fleisch, was er mitgetragen hat. Er hat sich gleichgestaltet der Sünde und für die Sünde, um die gesamte Sünde im Fleisch zu verurteilen. So hat Jesus Christus diese Strafe getroffen. Und Gott wäre ungerecht, wenn er diese Sünde noch ein zweites Mal bestrafen würde. Jesus Christus hat das volle Maß der Sünde auf sich genommen. Und er wäre ungerecht und es wäre gegen seine Natur, wenn er eine Sünde als Doppelte bestrafen würde. Amen. Vers 4, vielleicht gehen wir gleich da weiter. Damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Und das ist jetzt auch mein nächster Punkt, im Geist zu wandeln. Da heißt es, dass diese Rechtsanforderung ist erfüllt worden in uns, weil der Heilige Geist es nun in uns lebt und uns zur Gerechtigkeit Gottes gemacht hat in Christus Jesus. Und da möchte ich jetzt auch lesen in Galater 5,18, das ist der Vers, was wir auch ganz zu Anfang gelesen haben. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Und dann in Vers 24, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Der Weg für ein geistliches Leben, sagt das Wort Gottes, im Geist zu wandeln. Und ein Wandeln im Geist ist ein Leben der Hingabe, wie ich gesagt habe, es beginnt mit diesem Aufgeben. Und es ist ein Leben des Glaubens. Weil ich gesagt habe, weil dieses Leben im Geist kommt nicht zustande durch Kampf, sondern durch Glauben. Weil durch Gnade ist all das zur Verfügung gestellt worden. Und durch Glauben, das heißt, dass wir das akzeptieren, dass wir das annehmen, dass wir das für wahr halten, wird es Realität und Wirklichkeit in unserem Leben. Weil da heißt es, dass wir, wo wir Jesus Christus angehören, dass wir das Fleisch und den Leidenschaften, es ist schon gekreuzigt worden, es ist Vergangenheitsform. Das heißt es nicht, dass wir sagen, wir müssen es jetzt kreuzigen. Es wurde in Jesus Christus gekreuzigt. Und unsere Aufgabe ist das, im Glauben für wahr zu halten und danach zu leben. Wie ich gesagt habe, Gnade hat es zur Verfügung gestellt und durch Glauben wird es aktiv in unserem Leben. In Römer 8 heißt es, dass wir uns der Sünde für tot halten. Das heißt, wenn du in einer Situation bist, dass du nicht sagst, ich kann jetzt nicht, es ist so übermächtig, sondern dass du in deiner Situation schon hineingehst und sagst, ich danke dir, Jesus, dass ich jetzt schon über das triumphiert habe, dass ich tot bin für die Sünde, dass ich für wahr halte, dass mein Fleisch, auch wenn ich es jetzt so real spüre, auch wenn es da ist, dass ich weiß, dass du schon dieses Fleisch gekreuzigt hast am Kreuz. Und darum ist auch der letzte Vers da so wichtig. Vielleicht können wir uns den nochmal anschauen. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten. Lasst uns nicht nach eitler Ehre geizig sein, nach Ehre trachten. Weil damit es Realität wird in unserem Leben, bedeutet es, dass Jesus alle Ehre bekommt. Und wenn du Verhaltensveränderungen durch deine eigene Kraft in dein Leben bringst, da kannst du nach Ehre trachten. Da kannst du widerstehen, dass wir uns einander herausfordern. Ich habe es geschafft, was ist mit dir eigentlich? Dann können wir uns gegeneinander beneiden. Der hat so leicht. Das sind alles Kennzeichen, dass wir im Fleisch versuchen, im Geist zu leben. Und genau vor dem warnt uns, das sollen wir nicht machen. Es soll ein Werk des Heiligen Geistes sein. Dass er in uns das bewirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Danke, Jesus. Es gäbe noch viel mehr zu sagen, aber ich vertraue dem Heiligen Geist, dass er jetzt genug Material hat, mit euch zu reden, mit euch Offenbarung zu schenken. Und ich möchte jetzt auch noch beten. Ich danke dir, Heiliger Geist, für dieses Leben, was du uns gerufen hast. Heraus aus diesem elendigen Zustand des Fleisches in ein Leben des Geistes. Ich danke dir, dass es durch Gnade zur Verfügung steht.